Hi, mein Name ist Fanny Kratzer. Ich bin die Leiterin der Kreisvolkshochschule Weimarer Land und heiße euch recht herzlich willkommen zu meinem Podcast Praline oder Knackwurst. Ja, worum geht's eigentlich? Also ich freue mich auf nette Gespräche mit Menschen aus der Region hier und hoffe, dass wir viele neue Dinge entdecken, vielleicht auch was lernen werden. Und am Ende steht die nicht ganz ernst gemeinte Frage, Praline oder Knackwurst?
Praline oder Knackwurst? Der unterhaltsame Break für zwischendurch.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei einer neuen Folge Praline oder Knackwurst. Mein heutiger Gast ist Christian Stadali. Hallo Christian.
Hallo, einen schönen guten Tag und danke für die Einladung.
Ja, wie geht's dir?
Bei dem schönen Frühlingswetter fantastisch.
Ja, bist du gut hergekommen?
Von Weimar nach Apolda geht's immer gut. Geradeaus, rechts, links, fertig.
Mit Fahrrad?
Gerne mit Fahrrad und habe heute gesehen, ich glaube in Süßenborn, wenn ich das richtig verstanden habe, wird gerade ein Fahrradweg gebaut. Wenn das so ist, oder es ist doch nur ein Kanal, aber ja, ich mache es gerne mit dem Fahrrad, aber da wir jetzt noch relativ früh sind, habe ich mich aufs Auto kapriziert.
Wir reden hier von 10.45 Uhr, relativ früh.
Relativ früh.
Ja. Christian, stell dich doch mal bitte kurz unserem Publikum vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Wohin gehst du?
Fange ich mit dem Letzten an, wohin gehe ich? Wir wissen es nicht, wohin wir gehen, aber ich hoffe, es wird ein weiterhin guter Weg. Ich habe heute Morgen mich erinnert, dass wir heute dieses Gespräch haben und habe festgestellt, ich bin 54. Also ich bin zum ersten Mal 54 in meinem Leben und als ich nach Thüringen kam, war ich 27. Also genau mein halbes Leben lebe ich jetzt in Thüringen, bin ich Thüringer, fühle mich aber dem Thüringischen sehr verbunden, vielleicht ob der Tatsache, dass ich hinterm Sauerland geboren wurde, in Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet Münsterland, habe meinen Weg gefunden über Weimars Partnerstadt Trier, dort habe ich studiert, habe in Mannheim gearbeitet, finde Mannheim jetzt nicht so prickelnd, aber das sehen manche Leute unterschiedlich und dann 98 pünktlich zum Kulturstadtjahr nach Weimar gekommen, zur Antenne Thüringen. Lebe seitdem in Weimar, habe einige Male die Arbeit gewechselt und bin seit 2008 selbstständig mit einer Kommunikationsagentur, die heißt Wortwerk Weimar. Und, du hast es schon so ein bisschen angerissen, ja, ich fahre gerne Fahrrad.
Kommen wir später nochmal drauf. Beschreib doch nochmal deine beruflichen Haltestellen etwas genauer.
Das werden immer mehr Haltestellen und da freue ich mich auch richtig drüber. Ich sag mal so, wir starten ja alle irgendwie ins Leben mit der Vorstellung, wir machen eine Ausbildung oder studieren irgendwas und machen dann den Job. Und am besten bis zur Rente, dann haben wir Sicherheit. Und dann merken ja manche Menschen nach einigen Jahren, dass sie ja vielleicht eher so ProjektarbeiterInnen sind. Und so ist es bei mir. Ich mache gerne oder habe immer gerne so alle 5 Jahre was Neues gemacht. Also ich habe meinen Zivildienst gemacht, der ging natürlich nicht 5 Jahre, sondern, weiß ich nicht, knapp über ein Jahr damals. Habe dann in Trier Politik und Geschichte studiert, habe dort parallel zum Rundfunk gefunden, habe dort also die Liebe zum Rundfunk entdeckt und zum Journalismus, habe das dann in Trier gemacht, habe es in der Eifel gemacht, habe das dann bei Radio Energy in Mannheim gemacht und bin dann hierhin zu Antenne Thüringen gekommen. Und nach 5 Jahren bei Antenne Thüringen war es gut, bin im Guten gegangen und bin dann, weil ich etwas spezifischer arbeiten wollte, also Rundfunk, ich habe dort die Nachrichtenredaktion geleitet, das ist ja relativ breit aufgestellt und ich wollte mich ein bisschen mehr thematisch fokussieren und dann kam die Ausschreibung für den Pressesprecher des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, kam ganz richtig, dort habe ich mich 5 Jahre wohlgefühlt, das heißt das Netzwerk ist auch gewachsen. Und wie gesagt, dann 2008 habe ich den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und seitdem, ja, mache ich ganz vieles. Also ich mache Organisationsentwicklung, ich gehe in Betriebe rein, Unternehmen, wo die Stimmung nicht so gut ist und dann helfe ich, dass es besser wird. Ich bin an einigen Unis und bilde dort aus für Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit und ich mache sehr viel und sehr gerne Fachmoderation und ab und zu auch bunte Veranstaltungen. Meine Lieblingsveranstaltung ist da die Sportgala in Weimar. Und seit 3 Jahren, da bin ich auch wie der Jungmann zum Kind, die Jungfrau zum Kind gekommen, mache ich ab und zu Trauergespräche, Trauerreden, Abschiedsreden und das ist was ganz, ganz Faszinierendes für mich. Das ist eigentlich somit das Erfüllendste momentan.
Es ist ja unglaublich breit, dein Spektrum, was du aufzubieten hast. Kann ich mal kurz auf diese Trauerreden kommen? Also, wie kam es dazu? Weil das ist ja nun im Prinzip wirklich komplett was anderes als eine Organisationsentwicklung oder eine Fachmoderation. Es ist ja im gewissen Sinne eine Moderation, aber vielleicht auch eine Fachmoderation, aber dann doch in einem ganz anderen Kontext. Wie kam es dazu? Und du sagst, es ist so sinnstiftend und erfüllend. Warum?
Also wie kam ich dazu? Das war die Großmutter meiner Partnerin, die ist gestorben. Und da das keinen kirchlichen und sonst wie Hintergrund hatte, habe ich gesagt, da würde ich gerne die Abschiedsrede machen, weil ich das sehr spannend fand. Die Dame war 94 und mich faszinieren lange Lebensläufe. Und mich fasziniert, auch das ist vielleicht das Älterwerden, es gibt kein Schwarz-Weiß, es gibt kein Gut-Böse, es gibt keine Heldinnen und keine Nurschufte, sondern das Leben ist so breit aufgestellt. Und was mir mittlerweile gut gefällt und eigentlich überschneiden sich da ganz viele Erfahrungen, die ich eben gemacht habe in meinem beruflichen Leben. Also ich gehe erstmal rein in die Familien, ich muss zuhören können, ich muss ein Interesse haben, ich habe ein sehr breites historisches Interesse. Ich finde es ganz, ganz spannend, Lebensläufe zu verfolgen, das dann wiederum in gute Worte und Bilder zu fassen. Und dann ist es wieder schön, jetzt in Anführungszeichen natürlich, man hält ja diese Abschiedsrede vor Publikum und agiert auch mit diesem, in Anführungszeichen, Publikum. Und das ist für mich sozusagen eine Tätigkeit, die ganz vieles von dem zusammenfasst, was mich in den letzten Jahrzehnten begleitet hat. Und begonnen hat das Ganze bei uns in der Dorfkirche, wo wir einen Pfarrer hatten, also es hat auch so einen gewissen pastoralen Hintergrund, natürlich, man trägt ja auch diesen schwarzen Anzug, und es begann in jungen Jahren, ich glaube, ich war 13 oder 14, im gemeindlichen Bereich, wo wir eben auch Gottesdienste vorbereitet haben, und wir hatten keine Mikrofonanlage, sodass der Pfarrer sich immer ganz hinten hinstellte und wir mussten vorne deutlich und verständlich sprechen und artikulieren, und das war eine gute Schule, es hat Spaß gemacht, also es hat auch etwas so Abschiedsreden, sowas für mich sowas so ein bisschen so ein Pfarrerhaftes. Also ganz viele Interessen verknüpfen sich da. Und die, wirklich die Anerkennung und die Dankbarkeit, also das schönste Geschenk ist wirklich, man muss das ja sich so vorstellen, man geht ja in so eine Familie rein, unterhält sich 2 Stunden über die Person und versucht dann ein Bild zu entwickeln. Und wenn dann die Angehörigen kommen oder die Freunde kommen nach dieser Abschiedsfeier und sagen, Mensch, Herr Stadali, also so war er, der Günther. Also genau so war der Günther. So haben wir ihn gekannt. Das ist, also größeres Lob gibt's nicht.
Ja, ja. Ja, interessant. Und entwickelt sich das? Gibt es da viele Anfragen oder ist das immer mehr so für Bekannte und Freunde?
Das ist aufgrund des, wie heißt es immer so schön, aufgrund des demografischen Wandels, die alternde Gesellschaft, die ja dann auch irgendwann wieder abtritt, nimmt das natürlich zu, und das ist dann ein Stück weit auch Schneeballeffekt und Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber man muss es in Maßen halten, und das ist auch das Schöne, was mich so beruflich begleitet, also in den verschiedenen Tätigkeiten, wo ich überall reinschnuppern kann, wo ich mich auch wieder zurückziehen kann. Man behält, und gerade in einer Zeit, in der ja immer mehr Menschen in ihren Filterblasen leben, bin ich so dankbar, dass ich in so viele Bereiche reinschauen kann. Und wenn ich das aber jetzt nur noch machen würde, dann wäre ich auch zu sehr sozusagen auf dieser Abschiedsebene, ja. Abschiedsplattform.
Du hast vorhin gesagt, du bist wie so ein Projektarbeiter, ne? Also so immer so Abschnitte. Und hast auch schon vorhin angesprochen, wir sind ja eigentlich anders sozialisiert, ne? Sondern wir sind ja sozialisiert, wir erlernen einen Beruf oder absolvieren ein Studium, und danach wird in diesem Berufsfeld gearbeitet bis zur Rente, und die Rente ist ja sicher und so weiter. Jetzt sagst du, ich bin eher in Projekten verortet, die eine Zeit lang andauern, und dann probiere ich was Neues, und unsere Kultur ist ja auch eher so sicherheitsbewusst. Das ist ja dann in dieser Arbeitsform, wie du sie gerne magst, eher nicht so. Wie kannst du trotzdem gut schlafen, oder was gibt dir Sicherheit?
Das ist echt eine gute und wirklich wichtige Frage, weil natürlich dieser Sprung in die Selbstständigkeit, und irgendwie leben wir auch nicht in dem schlechtesten System. Also als ich mich 2008 selbstständig gemacht habe, Da war ich sozusagen eine Zeit lang in dieser selbstgewählten Arbeitslosigkeit. Dann gab es aber auch eine Gründungsunterstützung. Das war sozusagen für ein, ich glaube, halbes, dreiviertel Jahr auskömmlich. Und dann kann ich schon mal sagen, danke dem System, dass das so ermöglicht. Andererseits sage ich natürlich auch durch meine Tätigkeit, ich habe sozusagen also das, was ich bekommen habe, mehrfach zurückgezahlt durch Einkommensteuer, Umsatzsteuer und so weiter und so fort. Diese Sicherheitsfrage, das begleitet und beschäftigt mich auch sehr. Glücklicherweise konnte ich schlafen, glücklicherweise hatte ich da jetzt auch nicht die größten Durststrecken, mal vielleicht von Corona abgesehen, aber man sollte sich auch, ist meine Überzeugung, ein bisschen darauf einstellen, also mit dem Geld, was man hat, ein Stück weit auszukommen. Was ich damit meine, wenn ich mir nur in Anführungszeichen den Thüringer Wald im Urlaub leisten kann, dann kann der genauso schön sein wie, was weiß ich, was Mallorca oder die Malediven. Das ist so eine relative Sicherheit. Aber wenn ich mir nicht mal mehr den Thüringer Wald leisten kann oder wenn ich wirklich nachts schlaflos wach liege, weil ich Kinder habe und ich weiß, wie ich am nächsten Tag oder dass mir möglicherweise am nächsten Tag die Waschmaschine kaputt geht, das schafft eine brutale Unsicherheit. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe keine Kinder. Das ist auch nochmal ein Moment. Also ich bin jetzt irgendwie da kein Hallodri. Ich habe Glück gehabt mit meinen Aufträgen. Aber dieses Gefühl von Sicherheit, das ist ja nicht nur materiell hinterlegt, sondern das hat ja auch mit ganz vielen äußeren Umständen zu tun. Und ich glaube, du kannst dich heute auch genauso unsicher fühlen in einem Job, bei dem du weißt, du machst den bis 67, guckst aber dann auf deinen Rentenbescheid und weißt, das wird nicht gut gehen. Mhm. Ja, also das mit der Selbstständigkeit, das muss man ausprobieren. Ich habe überraschenderweise, obwohl ich aus einem Beamtenhaushalt komme, habe ich diese schlaflosen Nächte nicht. Das ist irgendeine Resilienz, die ich irgendwo her habe. Aber wie gesagt, Sicherheit brauche ich, möchte ich auch ein Stück weit haben. Und das sind für mich eigentlich immer die Rahmenbedingungen des Arbeitens und des Lebens. Und die finde ich gerade auch nicht für viele, wie viele andere, auch nicht unproblematisch. Mhm. Also die sehe ich ein Stück weit an vielen Stellen nicht vorhanden. Und das ist aber nicht nur materieller Art geschuldet.
Ja. Ja, das ist ja auch vielen gesellschaftlichen und politischen Prozessen, denen wir jetzt unterliegen, geschuldet, beziehungsweise geschuldet klingt so schwer oder so hart, aber wir sind ja gerade in einer Welt, aus meiner Sicht, einer großen Transformation, also geopolitisch verschiebt sich viel, Machtverhältnisse werden in Frage gestellt, werden vielleicht auch neu aufgestellt. Und da will ich mal mit dir eintauchen in die Welt der Politik, als Politikwissenschaftler und Geschichtswissenschaftler kannst da sicherlich ganz viel uns ja aufklären oder vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wohin bewegen wir uns denn politisch?
Also zunächst Politik und Geschichtssehr interessierter ohne Abschluss, so fair muss man dann sein. Also dann darf ich mich nicht Wissenschaftler okay. nennen,
naja.
aber natürlich bin ich sehr, sehr interessiert in der Materie ganz tief drin und natürlich auch ein Stück weit, das ist natürlich jetzt wieder alter weißer Mann, aber man kommt nicht drum rum, dass man irgendwann auch eine gewisse Lebenserfahrung hat.
Und ich wollte gerade sagen, also Erfahrung ist ja auch viel wert.
Wenn dort auch zugehört wird, das ist richtig. Ja, wir leben ja gerade wir erleben gerade das Gefühl einer sehr, ja, ein Stück weit zerrissenen Gesellschaft, einer sehr meinungsstarken, aber sehr polarisierten Gesellschaft. Da ist die Rede von Hass und Hetze und man hört sich nicht mehr zu, etc. pp. Du sprichst auch gerade von diesem Transformationsgefühl, die Kräfte ordnen sich neu. Und dann kommt ja so ein Satz wie, wir wollen, dass früher zurückkam, früher war alles besser. Und da habe ich drüber nachgedacht. Und ich glaube, es gab eine Zeit, in der war eine gewisse Stabilität. Ich mache es mal ganz grob, vielleicht waren es die 50er von mir aus bis in die 80er, 90er mit Höhen und Tiefen und nicht jeder hat profitiert, man darf das jetzt nicht vereinfachen, aber es war so eine Zeit, an die sich die Menschen auch in Ost und West erinnern, wo man sich Dinge aufbauen konnte, wo ja die Horizonte des eigenen Lebens ein Stück weit planbar waren. Ich will also nicht sagen, dass es nicht für den einen oder anderen natürlich auch beschissen war und Verfolgung und Chancenungleichheit, aber dieses, dieses Phänomen, dass der Fleischer und die Bäckerei Fachangestellte, dass die mit 20 anfangen konnten und irgendwie an ihrem kleinen Häuschen basteln konnten oder an ihrer Wohnung und sich diesen gewissen Wohlstand aufbauen konnten, das halte ich leider, jetzt wird es ein bisschen fatal, für eine Ausnahmesituation in der Geschichte. Weil ich glaube, das war bei unseren Groß- oder Urgroßeltern so nicht. Und man muss mal überlegen, wir hatten alle paar Jahrzehnte, alle paar Jahre teilweise hatten wir einen Krieg auch in Deutschland, im Deutschen Reich. Es gab also nicht das goldene Zeitalter an der Stelle. Und auch in dieser guten Zeit, in Anführungszeichen, von der ich gerade spreche, sage ich mal wieder 50er bis 90er, ja, wie sah es denn da aus in der Welt? Und auf wessen Kosten haben wir denn dort unseren Wohlstand erwirtschaftet, zum Teil in Ost und West? Also ich glaube, das war eine Ausnahmesituation und diese Geschichte, dass wir jetzt wieder so polarisiert sind, das halte ich auch nicht für neu und das ist auch nicht den neuen Medien geschuldet, sondern dieses Hass und Hetze und mit dem Finger auf Leute zeigen und den Sündenbock suchen und vom Brunnenvergifter zu sprechen, das ist alles Jahrhunderte alt. Also jetzt ein Stück weit fatal, vielleicht zeigt sich jetzt, dass das, was in Gesellschaften innewohnt, stärker rausbricht und das, was wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich, wie ich finde, ganz gut hinbekommen haben, eine gewisse Zivilisiertheit, dass die jetzt wieder auf dem Rückzug ist. Wenn wir uns anschauen, die Welt rüstet auf. Ich habe gestern Zahlen gehört, im Jahr werden weltweit etwa 2 Billionen Euro in Rüstung gesteckt und etwa 200 Milliarden Euro weltweit in Entwicklungshilfe. Dieser Abstand lässt mich ein bisschen ratlos zurück.
Hm. Diese Aussage, früher war alles besser, ist aber auch, glaube ich, zeitlos, oder? Das ist
ja.
Das.
Ja, und die Jugend von heute.
Genau.
Das kennen wir. Das wird ja auch ständig. Wir erwähnen es nochmal für die, die es nicht wissen, aber die meisten wissen es ja. Ich glaube, das ist also Aristoteles oder sonst irgendwie Sokrates hat sich also schon beschwert über die Jugend, ne? Die nur faul ist und ja. Nur rumhängen will und sich auch noch beschissen kleidet. Also da brauchen wir, darum geht's gar nicht. Und ich bin auch ein großer Fan, also jetzt mal davon heißt, auch die jungen Leute wollen heute nicht mehr und hier und da und dort. Also stimmt irgendwie überhaupt nicht. Ich kenne so viele tolle junge Menschen. Und auch das, und jetzt tut es auch wieder ein bisschen weh, sitzt ja dir der alte weiße Mann gegenüber. Ja, dass auch wir sozusagen in Frage gestellt werden mit dem, was wir tun, obwohl wir ja schon damals so progressiv angetreten sind. Ich glaube, das gehört auch dazu. Gleichwohl ich es da wieder extrem wichtig finde, dass beide und alle Seiten immer wieder lernen und immer wieder einüben, sich zuzuhören.
Hm.
Also es gibt den.
Ich glaube, das ist ein bisschen verloren gegangen. Ja.
Ach, ich weiß es, ja, es ist vielleicht ein bisschen schneller und es ist ein bisschen schärfer. Aber wer hat uns denn damals zugehört? Also wir beide sind, du bist natürlich deutlich jünger als
ja.
Ich, aber hier solche Sprüche, die gab es auch schon in den 70ern, weißt du, wenn der Kuchen spricht, hat der Krümel zu schweigen
ja,
und so ein
ja.
Krams. Also wer hat uns denn gefragt vor 40 Jahren, was wir wirklich wollen, wo unser Interesse ist? Also dieses Aufeinandertreffen, diese Reibung, die hat immer stattgefunden, aber ich kann mir komischerweise im Älterwerden jetzt immer so Sprüche merken, konnte ich früher auch nicht. Diese Sprüche auch der Alten, die ja oft so zutreffend sind. Aber mir kommt gerade so.
Diese weisen Sprüche.
Ja, aber da ist ja vieles dran. Also manchmal macht dieses Denken in Bildern auch Sinn, in Metaphern. Der Schauspieler Morgan Freeman, der hat so einen schönen Satz gesagt, der begleitet mich so seit 1-2 Jahren. Der hat gesagt, die meisten Menschen hören sich nicht zu, um zu verstehen, sondern um zu entgegnen und zu erwidern. Und das haben wir gerade ganz stark, finde ich, dieses Triggern. Du sagst, sag doch Grün, sag Habeck, sag Klima, sag Waffen. Und das Gegenüber fragt gar nicht nach, sondern explodiert sofort, weil du wieder da irgendwo was angepiekst hast. Das ist immer so ein bisschen kompliziert.
Wir sind ja nun kurz davor, hoffentlich eine neue Bundesregierung dann auch zu haben und einen neuen Bundeskanzler, so Gott will.
Oder wer auch immer.
Ja, ich frage jetzt mal, welche Aufgaben hat Friedrich Merz?
Na, erstmal hat er die Aufgaben, die ihm verfassungsmäßig zugewiesen sind.
Ne? Ja.
Er ist ein demokratisch gewählter Bundeskanzler, er ist kein König. Und er hat sozusagen die Regierungsgeschäfte mit seinen Ministern zu betreiben und ist dem Bundestag gegenüber und damit dem deutschen Volk rechenschaftspflichtig. So, das ist das Abstrakte. das Konkrete, du sagst, welche Aufgaben hat er, wahrscheinlich ist eher die Frage, was wünschen wir uns von so Menschen, was können wir von so einem Menschen erwarten, was sollten wir von einem Menschen erwarten? Und ich finde, er ist mit einer sehr breitschultrigen, breitbeinigen Agenda angetreten, verspricht sehr viel, hat sehr viel versprochen, was natürlich ihn nicht sozusagen einzigartig macht, das machen viele. Und er kommt jetzt in die Mühen der Etappe und wir erleben jetzt gerade die Koalitionsverhandlungen. Und dann, wie es Helmut Kohl schon eins gesagt hat, müssen wir mal gucken, was hinten rauskommt.
Ich formuliere meine Frage um. Welche dringendsten Themen sollte denn der neu gewählte Bundeskanzler Friedrich Merz angehen?
Na, da hat, gut, jetzt an welcher Stelle komme ich jetzt sozusagen in meiner Forderung? Also erstmal hat er seine Vorstellung, dann haben wir natürlich wirklich sehr starke Interessen und Lobbygruppen, dann haben wir natürlich außenpolitische Zwänge, das heißt dieses von, also die Frage ist, wie weit kann er planen? Überhaupt in dem, was er tut. Und dann kommt erst lange nichts und dann komme ich mit deiner Frage, um auf deine Frage zu antworten. Und das ist natürlich jetzt sehr subjektiv. Was wir, glaube ich, brauchen, ist erstmal innenpolitisch, denn wir sind ja in Deutschland, wir brauchen Akzente, die den Menschen wieder ein Stück weit mehr Sicherheit geben. Und mit Sicherheit meine ich jetzt nicht irgendwie was materiell Fassbares, sondern wir müssen alle dran arbeiten, auch die Regierung muss Rahmenbedingungen setzen, dass wir so ein Gefühl bekommen, die Menschen ein Gefühl bekommen, okay, auf das, was jetzt gesagt ist, was geplant ist, kann ich mich ein Stück weit verlassen und in die Richtung arbeiten. Und jetzt hast du natürlich mich hier sitzen. Und wenn wir jetzt hier 6 Leute sitzen hätten, dann würde der eine sagen, ja, wir müssen die Grenzen dicht machen und der andere würde sagen, wir müssen die Milliardäre abschaffen und was auch immer. Du merkst, dass ich zögere, weil es wäre völlig vermessen, wenn ich jetzt vorschreibe, was zu machen ist. Aber wir brauchen wieder, und da haben wir, sehe ich, 3 Säulen. Wir haben natürlich Menschen, die das Regierungschefgeschäft betreiben. Wir haben einen sehr starken medialen Komplex, Menschen, die das also medial begleiten. Und wir haben eine Gesellschaft. Und da sehe ich gerade so einen ganz großen Knackpunkt. Auf der einen Seite wird also jetzt gesagt, gerade so von konservativer Seite auch, wir müssen die Menschen mehr fordern, die Menschen müssen sich mehr selber einbringen etc. pp. Aber gleichzeitig erleben wir in Wahlkämpfen immer dieses, ihr müsst euch um nichts kümmern, wir machen das für euch. Und das ist ein Spagat, den wir wieder auflösen müssen. Weil ich glaube, natürlich haben die meisten Menschen, sind in der Lage und gewillt, sozusagen ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Nur es muss ihnen dann auch gelingen. Ja, das heißt aber, wenn ich jetzt 8 Stunden am Tag zur Arbeit gehe und sage, ich lege mich nie auf die Faulhaut, ich gehe arbeiten und ich gehe schuften und merke aber, ich hatte vorher dieses Bild, ich gucke auf meinen Rentenbescheid und weiß, es wird nicht reichen, ich werde sozusagen trotzdem Unterstützung brauchen. Heute hörte ich wieder, 6 Millionen Menschen in Deutschland sind auf Grundsicherung angewiesen, sind also nicht in der Lage, von ihrem Verdienten eigenständig zu leben, dann haben wir da Riesenprobleme und das schafft Unzufriedenheit. Und das und nur das am Ende, das öffnet wieder Tür und Tor für die, die zerstören wollen, die hetzen wollen. Ja? Und das ist für mich natürlich ganz stark, nicht nur, aber ganz stark auch die AfD. Aber auch das ist eben kein neues Phänomen. Auch das hatten wir immer, dass Gruppen das ausnutzen, wenn irgendwie das reale Leben nicht so rund läuft, wie es rundlaufen soll.
Ich komme da nochmal später drauf zurück, weil das habe ich auch nochmal ein bisschen als Thema. Denkst du, dass die neu gewählte Regierung den Herausforderungen bestehen kann?
Weiß ich nicht. Was denkst du? Darf man eine Gegenfrage stellen? Also,
gerne.
Weißt du, ich hoffe es, natürlich hoffe ich es. Aber ich erlebe auch, ich versetze mich jetzt mal in so eine Rolle eines Politikers oder Politikerin. Machen wir es mal umgekehrt. So, warum reden die denn heute? Man sagt, die reden immer so komisch. Die sagen doch auch nichts. Ja, warum machen sie das denn nicht? Warum sind sie denn so verschwurbelt? Ja, weil teilweise ihnen aber auch jede Idee, jedes kleine bisschen sofort um die Ohren gehauen wird, weil, jetzt muss ich diesen medialen, ich komme ja nun mal selber aus den Medien, das ist auch eine gewisse Schlagzeilenträchtigkeit. Da macht irgendein führender Politiker, Politikerin macht irgendwie ein Angebot, hat eine Idee und es ist ein leichtes, 3 Leute vors Mikro zu bekommen, die sagen, ja, das ist der größte Schwachsinn, den wir je gehört haben. Da muss man auch so ein bisschen gucken, wo ist denn da auch so ein Wohlwollen da, mal so einen Weg zu begleiten und denen auch mal eine Chance zu geben. Das bedeutet nicht, dass natürlich auch die alte Regierung und vielleicht auch jetzt, dass die auch teilweise innerlich sich nicht grün sind oder jeder will da irgendwie seinen Punkt machen. Aber auch das wieder, nicht nur die Regierung hat eine Verantwortung dafür, dass sie im Amt bleibt. Ich glaube, das sind auch noch ganz viele andere Facetten.
Mhm. Dann bleiben wir hoffnungsvoll.
Naja, guck mal, also abgesehen davon, dass es heute hier so schön frühlingshaft ist. So, wir im schönen Apolda sitzen. In der Glockenstadt, in der Strickstadt und wie auch immer. In meinen verschiedenen Filterblasen, in denen ich mich bewege, wenn ich die Leute frage, das ist ja auch sozusagen statistisch abgesichert, die meisten, die ich treffe, sagen, mir geht's gut. Ich bin zufrieden, mehr oder weniger. Aber ich habe Angst vor der Zukunft, aber wenn ich um mich herum blicke und so weiter. Und da ist immer die Frage, wer befördert denn sozusagen dieses Gefühl? Ja, und natürlich ist immer der Punkt, wo sind denn sozusagen auch, wo werden denn die Geschichten ausreichend erzählt über das, wo es wirklich gut läuft? Und natürlich jetzt wieder in Relation, man muss aufpassen, das ist ja dieser Whataboutism, ich kann jetzt nicht immer irgendwie in ein Entwicklungsland, in einen, des globalen Südens reinblicken, aber jetzt mal ehrlich, verglichen mit allen möglichen Zeiten, auch das wäre mit den Zeiten und das ist ja wieder wirklich nachvollziehbar, es ging uns nie so gut wie heute.
Mm. Es ist also so, dass man im Prinzip so sehr verbohrt ist in seiner Blase, sage ich mal, und dass der Blick von der Metaebene schwerfällt, also dass es einfach den Leuten schwerfällt, mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, Mensch, ich habe ja Haus, Hof, Kinder, materiell mangelt es mir an nichts, ich kann mich an sich verwirklichen, ich kann reisen und so weiter. Und fehlt das, dieser Schritt aus der Blase heraus, um das mal zu reflektieren, diesen Wohlstand?
Das sind für mich zwei Bereiche. Also erstens ist es so, man muss auch sagen, auch wenn es von außen gut aussieht, bei manchen ist das Leben auf Kante genäht.
Ja, keine Frage.
Das war natürlich auch wirklich diese große Sorge, das ist auch wieder medial und lobbyistisch sehr hart ausgeschlachtet worden. Das Heizungsgesetz als Beispiel, weil Habeck wollte niemals die Heizung rausreißen. Gleichwohl, wenn ich irgendwo hier im Weimarer Land auf dem Dörfchen lebe und habe irgendwo mein kleines Häuschen und komme gerade so über die Runden und dann bekomme ich diese Schlagzeile, ich soll mir für 30, 40, 50.000 Euro angeblich im nächsten Jahr eine neue Heizung kaufen, das schafft Sorge und Unsicherheit. So, und jetzt die Metaebene und da finde ich, das ist für mich auch Demokratie, es gibt kein richtig und kein falsch in der Bewertung. Ich darf mich auf verschiedene Aussichtsplattformen stellen und wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen sehr, sehr, sehr liberalen FDP-Politiker bin, der es eher, sagen wir mal, hat mit sozusagen mit der Wirtschaft, dass der Wirtschaft gut geht und sie davon ableiten, dass es dann den Menschen auch gut geht, oder ich setze mich auf einen linken Standpunkt und sage, ich gucke mir diese große Armut an, ich gucke mir diese große Armut-Reichtum-Schere an, dann gibt es eben verschiedene Punkte, an denen man ansetzen kann. Aber es muss eben immer wieder so angesetzt werden, dass möglichst breit die Bevölkerungsgruppen mitgenommen werden und keine Ungerechtigkeit entsteht. Und da gibt es ja wieder so eine Partei, das sind die populistischen Parteien, die am besten auch keine Regierungsverantwortung haben, die dann immer behaupten, ist doch ganz einfach, machen wir so und machen wir so und machen wir so. Und das stimmt einfach nicht. Also wo man es ganz deutlich auch gemerkt hat, ist, sag mal, als Beispiel so ein Trump, der sich dann hinstellt und sagt, also am ersten Tag, in den ersten 24 Stunden beende ich diesen Ukraine-Krieg. Und da merken wir doch selber als Rezipienten, auf der einen Seite sagen wir, ja, na, sowas ist ja gar nicht möglich. Und dann, wenn wir ehrlich sind, ist trotzdem sowas Kleines in uns, ach, mal schauen, also vielleicht schafft er es doch irgendwie. Nein, aber die Erfahrung zeigt uns, und so funktioniert das Leben nicht und so funktioniert das demokratische Leben nicht. Ich kann per Ordre Mufti, kann ich Dinge von jetzt auf gleich radikal disruptiv durchsetzen. Und auch das hatten wir schon mal in Deutschland. Das hatten wir in Deutschland, da ist disruptiv sind Dinge durchgesetzt worden und das ist in der Katastrophe geendet. Auch wenn am Anfang viele, viele Gruppen davon profitiert haben. Lass mich einen geschichtlichen Weg nochmal machen, weil mir auch das im Laufe meiner Zeit sozusagen auffällt, auch in den Gesprächen, die ich führe. Die, als wir auch hier erlebt haben in 30ern, da kam das Berufsverbot für Menschen jüdischen Glaubens. Ja, Herrgott, da haben erstmal ganz viele Deutsche, nicht normale Deutsche, sondern eben nicht jüdische Deutsche, total von profitiert. Was ist denn passiert, als die ganzen Richter, Lehrer jüdischen Glaubens rausgeschmissen worden sind? Da wurden Stellen frei, da haben Leute Jobs bekommen. Das war gar nicht unangenehm und das ist genau dieses Dilemma des Lebens. Vielleicht hat dann auch jemand gesagt, du, das tut mir ein bisschen leid hier für den jüdischen Mitbürger. Aber andererseits, schau mal, jetzt habe ich den schönen Job, ja, jetzt kann ich mir mein Häuschen leisten. Das Leben ist nicht so einfach und es ist auch nicht so einfach zu lösen.
Ich komme nochmal, also vielen Dank für diesen Einblick und Ausblick und Überblick. über die Ebenen. Ich fand auch gut, dass du gesagt hast, es gibt kein richtig und kein falsch. Ich glaube, es fällt schwer, Dinge zu beobachten und wahrzunehmen, ohne zu bewerten. Das ist schon, gelingt nicht immer. Ich würde mich da auch gar nicht frei von sprechen. Ich bleibe noch mal kurz bei Friedrich Merz. Er hat es mir heute ein bisschen angetan.
Was hast du mit Friedrich Merz?
Ja.
Dem alten Sauerländer.
Ja, genau. Ja. Genau, das war das Stichwort. Wie stehst du denn dazu, dass wir einen 69-jährigen Bundeskanzler haben werden? Also.
Ist mir egal.
Ist dir egal?
Ist mir egal.
Ich finde, das ist so alt.
Ach, keine Altersdiskriminierung.
Wie
alt war Adenauer bei seiner ersten Kandidatur? Das Problem ist ja, wenn ich mal in die DDR reinschaue, da hatten wir auch sehr viele alte Männer. Das war das Problem. Da hat es natürlich keinen Austausch mehr gegeben. Da war man ja immer mit Altsein konfrontiert, wobei die ja auch mal jung waren. Nein, ich fände, vielleicht sage ich das so als 54-Jähriger jetzt, da musste man 20-Jährigen fragen. Nein, ich finde, das Alter ist für mich nicht das Kriterium. Ich finde, der ist auch relativ, also guck mal, wenn der 69 ist, jetzt mal unabhängig, wie wir ihn politisch bewerten, der ist noch ganz schön frisch unterwegs, ne? Ja. Mit 69, da kenne ich andere PolitikerInnen sicher. Oder Menschen, die sehen aber ein bisschen altertümlich aus. Ich weiß, was du ja meinst.
Er agiert auch agil und so weiter. Ne? Da gebe ich dir recht. Dennoch denke ich, also Deutschland bräuchte aus meiner Sicht frischere Ideen.
Na, wie alt dann? Ja, wie alt? Bis wie viel? Altersgrenze?
Ich will jetzt auch nicht altersdiskriminieren, aber
35-jährigen Bundeskanzler?
Nee, möchte ich
hatten
auch.
Hatten wir hier den kleinen Kurt in Österreich.
Ja,
aber den ging haben sie aber genauso vermarktet, frisch und jung.
Ja, ging nicht gut.
Nee, ging nicht gut. Hat aber auch nichts mit dem Alter zu tun. Außerdem wirkte der übrigens auch relativ alt in seinem Auftreten.
Ja, das stimmt.
Nicht zu schweigen von Philipp Amthor. Wobei, das ist zu viel Comedy.
Du, der war jetzt in Apolda.
Ja, und?
Ich war nicht mit dabei beim politischen Aschermittwoch, weil Friedrich nicht konnte. Richtig. Der hatte zu tun in Berlin und musste sondieren. Richtig. Und da hat er den Philipp geschickt.
Nein, aber du hast ja gefragt, ich finde...
Bist du fein mit?
Was heißt fein? Also ich hab nicht das Gefühl, also was dabei rauskommt, schauen wir mal. Ich habe nicht das Gefühl, dass da sozusagen ein seniler Mensch sitzt, wo man Angst haben muss vor dem Alter. Ich finde eher, frag mich eher bei so einem Trump, wann das kippt. Ich fand eher so eine Geschichte wie Joe Biden.
Ja, also untragbar.
Das geht natürlich überhaupt nicht. Zumal der alte Mann, was mir an dem wirklich immer leid tat. Ja,
beim Joe?
Sag ich dir. Das ist auch wieder ein bisschen das Amerikanische, dieser Jugendwahn.
Die haben dem gesagt,
Joe, und wer das ja gut gemacht hat, war der Barack Obama, bei dem war es ja ehrlich, wenn der immer so Federn auf die Bühne hochging. Genau, so. Genau. Und jetzt haben dem Joe gesagt, du musst das auch, und dann hetzt dieser alte Mann und stolpern und stürzt. Genau. Das ist Mitleid. Nein, also wenn der Merz auftritt, das ist ja kein Fremdschäm-Moment oder kein Mitleidsmoment.
Ja, also das mag sein, also er wirkt schon eher athletisch und agil, aber ich denke halt einfach, wenn man jetzt ein Land voranbringen möchte mit all seinen Herausforderungen, wäre es da nicht einfach, also ich denke, so ein frischer Geist hat da vielleicht einen anderen Ansatz und andere Ideen. Also ich finde einfach mit fast 70 da noch Deutschland zu retten und die Welt zu retten, ich finde das einfach ein bisschen spät. Und ich finde, werde ich so ein bisschen politisch, seine Ansichten sind aus meiner Sicht so ein bisschen backwards, ein bisschen zurückgerichtet. Und das ist wahrscheinlich das, was bei mir da so reinspielt.
Also ich halte es für wichtig, das ist ja immer so eine Vorstellung auch, immer vorgeworfen wird, was ich übrigens auch, also das finde ich, ich bin kein Merz-Jünger, aber es ist lachhaft dann zu sagen, ja, der hat ja auch noch nie ein Regierungsamt gehabt. So, das ist aus zweierlei Gründen ist es völlig falsch. Erstens hat Olaf Scholz vorher schon ein Regierungsamt gehabt und keiner würde sagen, ne, er war jetzt ein besonders erfolgreicher Bundeskanzler. Der zweite Punkt ist der, das ist übrigens auch ein Trugschluss, den viele haben, also du brauchst auch auf Ministeriumsebene als Beispiel, eine Nummer drunter. Du brauchst da nicht den Spezialisten. Du brauchst also nicht, jetzt hast du hier mit unserem Karl Lauterbach, da hast du jetzt mal zufälligerweise einen Arzt, der das Gesundheitsministerium leitet. Das ist aber nicht sozusagen Job Description für ein Ministerium, sondern was du machen musst, und das muss der Merz machen. Und da habe ich auch meine Zweifel, ob er das dann hinbekommt. Du brauchst gute Leute in der nächsten Ebene. Du brauchst gute Leute, gute Ministerien, du brauchst gute ReferatsleiterInnen und so weiter. Und du musst, und das finde ich sehr, sehr wichtig, es ist unheimlich viel Psychologie. Wir brauchen jemanden an der Spitze dieses Landes, der weniger polarisiert, sondern der ist versucht auf eine gewisse Art und Weise die Menschen möglichst breit, du kannst nicht alle mitnehmen, möglichst breit mitzunehmen und Vertrauen zu schaffen. Ich kann mich an ein Beispiel erinnern und du auch und viele ZuhörerInnen auch. Als wir die Wirtschaftskrise hatten, wann war sie? Vor 10, 14 Jahren, wo Merkel sagte, gemeinsam mit Steinbrück, ihre Konten sind sicher. Es war sogar nur halb die halbe Wahrheit, aber sie haben dafür gesorgt, dass die Leute nicht in Panik an die Sparkassen gerannt sind und ihre Konten geleert haben. Dann wäre die Katastrophe groß gewesen. Das heißt, sie haben sozusagen es geschafft, der Mehrheit ein gewisses Vertrauen zu geben, dass wir über diese Herausforderung hinwegkommen. Und genau das brauchen wir an der Spitze dieses Staates. Wir brauchen nicht sozusagen wir und die. Und das ist ja auch das, was dich vielleicht oder andere auch natürlich stört an Merz. Er hat natürlich im Wahlkampf ganz stark dieses Wir und die gemacht. Und jetzt gehen wir wieder in verschiedene Rollen rein. Wenn ich jetzt Grüner wäre, jetzt könnte ich nicht mehr schlafen und jetzt wäre ich wütend. Ja? Denn ich bin vorher dafür fertig gemacht worden, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt hier Geld aufnehmen, um das Nötigste zu regeln. Merz hat sich darüber lustig gemacht und macht einen Tag später genau das. Also als Grüner hätte ich jetzt rote Flecken.
Ja, die sind jetzt sowieso also ganz schön abserviert worden im Vorfeld. Und nun brauchte man sie ja doch und plötzlich, ja, also ganz schwierig. Ja.
Und das Schwierigkeit ist, vielleicht ist das so im politischen Geschäft, aber es fällt ihnen schwer, das glaubwürdig zu erklären und dann wieder medialer Komplex, ja. Wie nehme ich sozusagen, wie ordne ich das wieder ein, denn das ist der Job von Medien, wie ordne ich es ein? Und ich habe das Gefühl, dass dort aufgrund von notwendigem Clickbaiting und so weiter, da auch so ein gewisses Interesse dran ist, sozusagen vieles dann auch an der Stelle zu skandalisieren.
Mhm. Medien war jetzt nochmal kurz das Stichwort. Wie schätzt du denn die Berichterstattung der Medien, auch der öffentlich-rechtlichen in Deutschland ein?
Super. Unterm Strich wieder, unterm Strich, super, verglichen mit anderen Ländern, Wahnsinn, verglichen mit anderen Ländern echt breit aufgestellt, mit all den Möglichkeiten. Gleichwohl sind die ja auch Getriebene, angefangen von Quoten, von Einschaltquoten, wobei das in Öffentlich-Rechtlichen eigentlich keine Rolle spielen sollte, aber das ist auch nur sozusagen rein theoretisch, weil wenn die Öffentlich-Rechtlichen eine Sendung ausstrahlen, die keiner guckt, dann würden auch wir wieder sagen, als Zahler, warum gibt es die Sendung überhaupt? Dann würden die wieder sagen, wegen der Vielfalt, würden die sagen, also es ist eine Schwierigkeit. Nein, die Medien sind getriebene aus mehreren Gründen. Es gibt die Konkurrenz sozusagen natürlich auf dem ganzen Markt der Social Media, wo auch sehr viele Interessen sind. Wir haben eine große Schwierigkeit, dass die, guck mal, Mager war bei America Great Again. Nein, es geht um ihr, also um Facebook, um Google etc., Amazon. Die haben alle eigene Medien, die machen alle selber Medienpolitik, oft rennen Medien hinterher. Das ist so ein bisschen Hase- und Igel-Spiel und dann wäre schon gleich die Frage, ja, was können sie anders machen, was können sie besser machen? Es ist schwierig, aber sie sollten an vielen Stellen auch ihre Kompetenzen stärken. Also ich erwarte eben von seriösen Medien, dass da sehr, sehr viel Kompetenz gebündelt wird und da die Zeiten schwieriger werden, muss dort, und das finde ich persönlich mal wichtig, sollte ein Stück weit nachgeschult werden. Denn wir haben eine Schwierigkeit, die gab es allerdings immer, dass viele JournalistInnen sozusagen nicht eine Realität beschreiben, sondern mit einer Hypothese von Realitäten ein Thema reingehen, was sehr subjektiv oft veranlagt ist. Und das könnten wir vielleicht ein Stück weit aufbrechen, in denen ein bisschen mehr Kompetenz ist. Und dieses Phänomen, das stelle ich mehr und mehr in Frage, dieses Phänomen der Talkshows zum Beispiel, wo die immer gleichen Leute zu den immer gleichen Themen sprechen, finde ich nicht unproblematisch, wird die Gegenseite sagen, ja, aber die klicken ja so gut, die werden ja so gut angeschaut. Also du siehst, es ist auch hier nicht einfach, auch wir können hier in der Polder nicht die Lösung bieten, aber ich würde mir wünschen, dass das in den Redaktionen, in den Medienhäusern auch intern noch ein Stück weit mehr problematisiert wird, um dann sich auf den Weg zu machen, wie man Dinge anders macht. Spannendes Thema jetzt gerade Corona-Aufarbeitung. Alle fordern nach 5 Jahren die Corona-Aufarbeitung. Und ich muss sagen, es sind relativ wenig Medien, die ihre eigene Rolle beleuchten, die sie damals hatten. Mhm. Ja, da ist für mich immer der Deutschlandfunk immer nicht schlecht dabei, wenn es auch darum geht, mal selbstkritisch zu sein. Mhm. Aber es kann nicht sein, dass Medien, die auch eine Rolle gespielt haben, völlig nachvollziehbar, dass ein Stück weit, dass da so ein blinder Fleck bleibt.
Mhm. Welche Rolle kommt denn oder kam denn den Medien beim Wahlkampf zu? Also sind die da auch getrieben oder sind die dann, also so ein Wahlkampf ist ja medialer denn je, einfach auch den Zeiten geschuldet. Es ist vieles digitaler, vor 30 Jahren war da in dieser Art und Weise noch gar nicht daran zu denken. Viele Politiker fangen, also wir wissen ja, die AfD ist da schon längst unterwegs und gut dabei. Ich habe jetzt gesehen, dass Bodo Ramelow jetzt auch auf TikTok eingestiegen ist.
Auch schon länger, ja.
Ja, und also das ist ja schon.
Heidi Reichenbeck hat auch ihre Zahlen. Also ja, TikTok kippt gerade insofern, AfD ist gar nicht mehr so sehr, die anderen sind zum Teil eben auch nachgezogen. Deine Frage?
Welche Rolle kommt den Medien beim Wahlkampf zu? Da kam.
Also die sind genauso, ja, waren genauso überrascht, dass eben so schnell, dass der Wahlkampf so kurz ist, wobei das ja auch von medialer Seite teilweise mitgefordert wurde.
Kurz und heftig.
Und heftig, ja. Und ja, jetzt, es ist auch richtig, dass man, jetzt sitzen wir sozusagen ein paar Wochen nach dem Wahlkampf, sitzen da, können das in Ruhe betrachten, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, aber auch hier wieder, wo ich sage, diese Selbstauseinandersetzung, auch dort, ja, von den Formaten her, diese Formatdiskussion, wen nehmen wir nicht, da müssten, das sollte an manchen Stellen vielleicht nicht ganz so taktisch sein. Also das war ja so eine Geschichte, schwierige Diskussion, keine Frage. Aber wenn ich sage, also Merz steht ganz vorne in den Umfragen und dann kommt die Nummer 2 der AfD, ja, dann wäre sozusagen das eigentlich das Spitzenduo, die man befragt. Also das Gewürge haben ja alle mitbekommen. Ja. Und ja, die Entscheidungen, die dann getroffen werden in Medienhäusern, sind ja oft auch beeinflusst. Da gibt es ja noch Verwaltungsräte und Aufsichtsräte. Mhm. Und da reden ja auch noch ganz, ganz viele mit. Also es folgt am Ende nicht immer nur der journalistischen reinen Lehre, sondern es sind verschiedene Komponenten. Aber wie gesagt, das ist jetzt gerade auch, da ist gerade so viel im Umschwung, das Althergebrachte, wie man es früher gemacht hat, geht heute nicht mehr, wir können was besser machen. Also da wird auch vieles aus.
Also wenn ich jetzt auch nochmal den Wahlkampf reflektiere, finde ich, es ging irgendwie, das Hauptthema war Migration. Ne? Und März so Grenzen dicht. Aber ist das das eigentliche Thema, was uns bewegt in Deutschland?
Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, das wurde ja auch argumentiert, dass ich finde die Diskussion ganz toll darüber. Also auch da habe ich jetzt sozusagen nicht die Endlösung, die endgültige Lösung, aber es wurde ja diskutiert. Es wurde ja immer gesagt, auch von Seiten der Medien, die dann das auch thematisiert haben. Es hat ja nicht nur die Politik thematisiert, sondern auch die Medien. Man denke mal zurück an diese Talkshows, wo dann also wurde gefragt nach genau das, also nach Migration und innerer Sicherheit. Und am Ende hieß oft, ach Mensch, also Soziales und Bildung ist jetzt doch ein bisschen zu kurz gekommen, aber ist ja auch wichtig. Das wurde von den Fragestellern reingebracht, das wurde nicht von den Politikern mitgebracht. Und argumentiert wurde oft immer damit, dass dann gesagt wurde, ja, aber die Umfragen, laut Umfragen sind das ja die Themen Nummer eins. Und da muss man wirklich gucken. Und das ist wirklich schwierig. Da muss Politik gucken, die ja gestalten soll. Und Medien müssen gucken, die berichten sollen. Muss die Medienberichterstattung und die Politik, muss die immer den Umfragen hinterherlaufen? Mhm. Oder kann ich erwarten, ja, als breit aufgestellter Bürger kann ich erwarten, dass sie sich ein Stück weit auch davon frei machen und sagen, wir folgen nicht nur den lautesten Stimmen, sondern wir setzen die Punkte. Dann würde aber wieder ein Kritiker sagen, ja toll, was klickst du denn an im Netz? Guckst du dir dann wirklich die Talkshow an zum Thema Bildungspolitik oder hängst du auch wieder beim Ukraine-Krieg und der Aufrüstung? Also du merkst, solche Hinweise sind oft sehr wohlfeil und wenn man aber dann selber in sich reinguckt, erwischt man sich ja selber wieder dabei, ja, dass man sich gewisse Dinge dann doch eher anguckt als andere. Aber es läuft, unser Gespräch läuft, glaube ich, darauf hinaus, es braucht wirklich nicht nur hier an so einem Tisch, sondern es braucht stärkere Auseinandersetzung auf dieser Metaebene, auf der wir gerade sind, damit. Denn natürlich, um das nochmal abzurunden, niemand, den ich kenne, ist wirklich, dass die Situation an den Grenzen und diese angeblich, das Boot ist voll. Ich kenne das seit, das ist wieder der Vorteil wirklich des Alters, weil ich weiß es ganz genau, 1992, Jugoslawienkrieg, ich weiß es ganz genau, ich kenne die Plakate noch, das Boot ist voll und mehr können wir nicht aufnehmen und so weiter. Ich glaube, die Frage ist eher, wie gestalten wir das? Und auch da ist es ja wieder je nach politischem Standpunkt, wo ich stehe, wie bewerte ich das? Und da müssen sich beide Seiten ehrlich machen. Also ich kann wirklich nicht, also wenn ich auf einem politischen Standpunkt stehe und kann sagen, also wir brauchen alle Menschen mit Migrationshintergrund, alle zu uns, weil wir brauchen Fachkräfte, das ist schlicht. Und es ist genauso schlicht, auf der anderen Seite zu sagen, wir importieren hier die ganze Zeit nur Gewalt und Gefahr und Terrorismus. So, es muss einfach genau hingeguckt werden. Es muss eben Regeln geben, die für alle nachvollziehbar sind. Und zwar hier im Inland, wie auch im Ausland. Ja? Aber es hilft weder ein Schönreden, ich glaube, das nervt, ich spreche mal so von den Normalos, das nervt die Normalos. Ich muss das, ich bin doch nicht doof. Also ich muss, es muss mir keiner schönreden, es muss mir keiner schlechtreden, wir müssen uns nüchtern angucken. Und wenn wir erwarten, dass die Bürgerinnen und Bürger sich eben auch beteiligen in diesem Land, ne, ja, dann darf man sie eben auch nicht für doof verkaufen. Und zwar von keiner politischen Seite. Das ist so ein bisschen das Dilemma, was wir vorhin auch schon mal hatten, ja, dass man sich manchmal auch ein bisschen für blöd gehalten
wird. Ja, dass eben auch, also dass man auch nicht mitgenommen wird. Ne? Man appelliert an Partizipation, wie du es gesagt hast, und Eigenverantwortung.
Was wird?
Und gleichzeitig wird man aber so immer auf Distanz gehalten. Ne? Also so, du darfst mal so ein bisschen reinschnuppern, aber so mitwirken, das machen wir schon selber dann. Ja. Ne?
Das ist ja auch eine Kritik, die sozusagen am Parteiensystem geäußert wird.
Ja.
Und zwar einfach nur historisch gesehen, dass natürlich möglicherweise im Aufbau der Bundesrepublik und auch nach der Wende, das haben ja auch viele erlebt, nach dem Mauerfall, als hier auch die Parteien entstanden, sich nochmal neu formiert haben, das war an vielen Stellen viel durchlässiger. Und natürlich haben wir einen sehr, sehr, sehr statischen Parteienkomplex. Ja, es heißt ja natürlich, also die Parteien noch sozusagen setzen den Willen natürlich um, das ist ja auch richtig so in der Demokratie. Wenn das aber sozusagen zu sehr das immer Gleiche, das Closed Job und es geht nicht voran ist, dann muss man auch hier nochmal eine Diskussion stellen, wie man das aufbrechen kann. Da gibt es ja verschiedene Ansätze zum Thema direkte Demokratie etc. pp. Also da brauchst du ein bisschen, bisschen mehr frischen Wind.
Im Prinzip ist ja auch klar, das zeigen ja auch die Zahlen, dass diese Parteienlandschaft, so wie es jetzt ist mit diesen großen Parteien, das sind ja Auslaufmodelle. Ne? Also die Zahlen sind rückläufig, die Mitgliederzahlen in Ostdeutschland da sowieso.
Das hat im Westen relativ gut funktioniert, das ist im Osten kopiert worden und dann empfehle ich ganz dringend zu lesen, der großartige Soziologe aus Rostock, viele kennen ihn, Steffen Mau,
der das tolle Buch geschrieben hat,
Ungleich vereint, tolles Buch, weil es nicht fatalistisch ist. Es ist also kein Oschmann, es ist auch kein Kowalczuk. Oschmann ist ja der sagt, ja, der arme Ossi hat nur draufbekommen, eine Sichtweise. Kowalczuk sagt, der Ossi ist selber schuld. Und Steffen Mau, finde ich, hat so einen erfrischenden Ansatz, so ein bisschen auch nach vorne zu denken. Und eben auch, der beschreibt es eben auch nochmal, dass dieses Kopierte zum Teil, diese kopierten Parteientraditionen, diese Rituale, dass die hier nie verfangen haben, dass sie so auch in den Mitgliedszahlen und dass man, er bietet ja verschiedene Lösungsansätze an, die müssen ja nicht alle passen, aber dass man sich, jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, nochmal ehrliche Gedanken macht, wie man es weiterentwickelt.
Aber er bietet was, zum Beispiel was mit Bürgerräten, ne, und solche Sachen. Er hat aber zum Beispiel auch gesagt, diese Bürgerentscheide, davon ist er kein Fan, ne? Weil das auch so sein Für und Wider hat. Es ist nämlich auch in der Schweiz so, was man immer so als Best Practice nimmt, dass es doch nicht so super funktioniert, weil auch da im Prinzip man nicht alle mitnehmen kann oder es wählen dann eben die sich sowieso mit dieser Materie befassen und beschäftigen und
so, Fanny, älter werden. Das ist nämlich genau der Punkt. Also ich merke im Älterwerden erschreckenderweise, wie viel Gedanken, wie viel Framing, wie man heute sagt, also eine Rahmung, narrative Erzählung, ich selber immer nachbete. Das ist dann also festgesetzt. Also ne? Schweiz, direkte Demokratie, super. So, das ist auch so ein journalistisches Halbwissen, was ich auch in mir rumtrage. Mhm. Und jetzt merke ich, wir müssen alle mehr lesen und nicht nur googeln, ich meine mich auch, mehr lesen. Und was du gerade beschreibst, habe ich auch vor einem halben Jahr nochmal eine Untersuchung gesehen, gab auch, glaube ich, einen kleinen Skandal in der Schweiz. Du musst ja für diese ganzen Umfragen, diese direkte Demokratie, du brauchst ja immer die Stimmen der Bürger. So, jetzt hat ja nicht jeder, der sozusagen ein Anliegen hat, Zeit, diese Stimmen zu sammeln. Also gibt es mittlerweile Firmen, Unternehmen in der Schweiz, die sehr gut damit verdienen, die entsprechenden Stimmen auf der Straße einzusammeln. Und da wurden aber wohl auch sehr viele Stimmen mit dazu erfunden und so weiter und so fort. Das heißt, ich will dieses Prinzip der Demokratie ja überhaupt nicht madig machen, aber jetzt sind wir wieder bei Schwarz und Weiß, Gut und Böse. Ich bin müde, dass mir irgendjemand sozusagen mit dem Halbwissen wieder irgendwas erzählen will, wie toll alles irgendwo ist. Das führt bis, jetzt kommt von Höcksken aus Döcksken, aber das führt wirklich bis hin zu, und Finnland, die Finnen sind wieder das glücklichste Volk der Welt. Ja, bumm, wird verbreitet, wird abgeschrieben. Ich war noch nie in Finnland. Ich muss mir selber erstmal auch angucken. Ja? Kleiner Exkurs. Aber, ne, also eigenen Kopf nicht ausschalten, ja, nicht hingucken. Nicht, weil uns jemand was Böses will, sondern weil jeder für sich selber, finde ich, die Pflicht hat, immer aus diesem Nachplappern rauszukommen.
Ja, sich zu informieren, sich verschiedene Meinungsbilder einfach auch mal anzuschauen. Also du hast es jetzt schon ganz gut angesprochen mit Oschmann, Kowalczuk und Mao. Diese Trias, das sind total interessante Persönlichkeiten mit, also irgendwie Oschmann und Kowalczuk doch recht extrovertiert, würde ich sagen. Mao ist da eher so zurückhaltend, aber dennoch meinungsstark. Und wer da diesem Thema mehr nachgehen möchte, also auch meine Empfehlung, wirklich da sich mit den Werken der Autoren mal zu befassen und in den Diskurs zu gehen. Wir sind schon ganz schön lange dabei, lieber Christian, aber bevor wir die Abschlussfrage stellen, frage ich jetzt nochmal vorher bei diesen ganzen intensiven Themen, also wir haben sie jetzt auch nur angerissen, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch Stunden sprechen, ist jetzt, frage ich mich, wie entspannst du denn bei all diesen Komplexitäten? Das ist jetzt so ein richtiger Bruch, ne?
Nee, das ist ja, wie entspann ich oder, ne, oder wie sollte man entspannen, wie entspann ich? Wir haben einen Garten, Saison geht los. Muss jetzt wieder viel gemacht werden. Habe jetzt auch gemerkt, im fünften Jahr, es ist wirklich der März, der April. Das ist die arbeitsreichste Zeit im Garten. Aber dann erntet man ja auch die süßen Früchte der Arbeit. Dann durchs Fahrradfahren. Ich verreise gerne so, wie ich gerne. Und das ist auch das Schöne im Älterwerden. Ich verreise am liebsten so, wie ich früher verreist bin. Letztes Jahr habe ich mit dem Rucksack auf den Weg gemacht nach Marokko. Früher konnte man sowas länger machen, heute habe ich dann nur 2 Wochen. Fahr rum, guck mir Menschen an, spreche mit Menschen, sauge auf. Ich entspanne durch Lesen und ich entspanne aber auch dadurch, dass ich, du merkst ja, ich unterhalte mich ja auch wirklich gerne, aber das mache ich auch nur noch mit Menschen, und zwar nicht filterblasentechnisch, mit denen ich Dinge verhandeln kann. Also ich rede nicht gerne über die Schatten an der Wand, sondern sozusagen immer in den Diskurs rein. Und das mache ich gerne in der Kneipe. Ich bin absolut passionierter Kneipengänger seit meiner Studienzeit. Und je ranziger, desto besser.
Und hast du eine Lieblingskneipe?
Ja, das war in Weimar. Es war früher der Falken in der Trierer Straße, der hat leider dicht gemacht. Ja. Der wurde aber irgendwann auch wirklich zu uselig. Und zum Glück, aber das sage ich jetzt lieber nicht, meine Lieblingskneipe, weil dann wird die ja überstürmt. Ja? Also nicht weit davon ist eine noch besser tolle Kneipe. Ansonsten haben wir wirklich noch schöne, was auch ein, gut, was wirklich ein toller Tipp ist in Weimar, wenn man sowas mag, wenn man sitzen will, wo auch verschiedene Menschen zusammenkommen. Das habe ich immer geliebt, wenn verschiedene Menschen zusammenkommen. Das ist die Luise. Die Luise in der Trias an der Unibibliothek, Stadtbücherei auf der Ecke, die Luise, kann man sehr gut thüringisch essen, kann man natürlich auch vegetarisch und vegan essen. Das ist übrigens so ein Trigger-Ding, wo Leute auch sofort hochgehen. Ja. Also, mein Gott, lass die Leute fressen, was sie wollen. Also das wäre ein Tipp sozusagen, mein Geheimtipp verrate ich nicht, aber die Luise ist ein schöner Halbgeheimtipp.
Okay, na dann. Christian, guck mal vor dir auf dem Tisch. Da steht, stehen 2 Teller. Auf dem einen ist ein Grußbote von Fieber Sweets, unsere Praline. Und eine echte Thüringer Knackwurst von Tüfleiber Apolda.
Wieso machen wir jetzt Werbung für die?
Das sind meine Sponsoren.
Das ist gut, dann grüßen wir beide herzlich.
Auf jeden Fall. Und ich bin da super dankbar, dass diese beiden Firmen da mitmachen und mir das zur Verfügung stellen.
So, dann sagen wir erstmal einen Gruß an Frau Wartenberg, das ist die Chefin von Fieber.
Genau.
Und dazu muss man sagen, deswegen absolut Fieber, wenn nur Fieber, die sich ja nicht nur tolle Süßigkeiten machen, sondern die sich auch in den Stürmen der Zeit absolut für eine demokratische Gesellschaft einsetzen. Klingt ein bisschen albern, finde ich aber heute wirklich wichtig. Dann das Ganze in wo sitzt denn, Schmalkalden, ne?
Ja, genau.
So, super. Ja. Tüflei war...
Struggelt gerade ein bisschen.
Esst genau.
Hm.
Leute,
Need Support.
Leute, esst vegetarisch und vegan, aber esst auch mal, wenn ihr Fleisch esst, dann esst regional. Dann kauft euch eben nicht das Billigzeug, sondern greift, dürfen wir das hier so machen?
Ja, auf jeden Fall.
Greift zu heimischen Produkten und dann natürlich, und dafür, das liebe ich in meinem Thüringen, natürlich eine gute Knackwurst und eine gute Bratwurst. Und das Schönste finde ich ja immer Brätel. Ich muss immer so schmunzeln, weil mir es ja auch passiert ist, als ich nach Thüringen kam. Das darf man nicht vergessen. Kein Mensch weiß, was ein Brätel ist, wenn er nicht weiß, was ein Brätel ist. Und da stehen immer die Touristen und sagen, was soll denn das sein, dieses Brätel. Und da schmunzel ich immer und manchmal kläre ich auf. Ja. Ich muss mich jetzt entscheiden für ein Produkt.
Du musst dich jetzt entscheiden, ja.
Weil?
Weil die Frage heißt Praline oder Knackwurst und das heißt nicht Praline und Knackwurst.
Bitte was?
Ja.
Aber wir haben doch so drüber gesprochen, wie wichtig das ist, jetzt differenziert zu denken. Mhm. Es gibt kein Schwarz-Weiß. Man kann doch auch wir brauchen den demokratischen Diskurs, wir brauchen aber Kompromisse. Wieso kann ich nicht sagen, ich nehme eine halbe Wurst und eine halbe Packung Dings? Ist das absolut gegen die Spielregeln?
Nein, ich bin ja auch vollkommen flexibel und stelle mich natürlich sehr gerne auf meine Gäste ein und würde jetzt aber sagen, also halbe Sachen machen wir nicht. Dann nimm doch bitte die ganze Knackwurst und die ganze Schachtel Pralinen.
Nee, das geht ja nicht, hast du gesagt.
Ich bin ja flexibel.
Nein, du willst die Ehrlichkeit raus haben. Man soll sich auch ehrlich machen, genau das. Und nicht so drumherum reden, das wollen wir ja nicht. Dann nehme ich die Knackwurst.
Okay, es hat keiner gehört.
Und Claudes Fieber.
Lieber Christian, ich danke dir recht herzlich für diese wunderbare Episode. Wichtige Dinge wie beispielsweise auch deine Firma verlinken wir in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir alles Gute. Starte gut in den Frühling mit dem Garten, mit den Gartenarbeiten. Viel Spaß beim Radfahren und viel Spaß weiterhin im Leben.
Ich danke für die Einladung und bleiben wir mutig, bleiben wir tapfer, bleiben wir in Thüringen und schauen hoffnungsfroh in die Zukunft.
Und bleiben wir zuversichtlich.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Sie hörten Praline oder Knackwurst. Mit Fanny Kratzer von der Volkshochschule Weimarer Land.